Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute bei mir zu Gast Stefan Karlhammer. Stefan ist Diplom-Mathematiker, er ist Pokerspieler, er ist Pokertrainer, er ist Redner und Buchautor. Und ich habe ihn gleich zu Beginn des Gesprächs mit einer Frage, mit der Frage schlechthin konfrontiert. Wusste der Mathematiker und Pokerspieler vielleicht schon vorher, dass Donald Trump die Wahl gewinnen würde? Und sympathischerweise lautete seine Antwort: Jetzt ist es ja langweilig. Jetzt weiß es jeder. Prognosen, die muss man vorher erstellen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Freut euch drauf und los. Ja, Stefan, es freut mich, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ich muss dazu sagen, das mache ich ganz gerne zur Einordnung. Wir haben uns jetzt gerade vor 10 Minuten zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal gesprochen. Ein gemeinsamer Freund von uns hat diesen Kontakt hergestellt. Umso mehr und umso spannender freue ich mich auf das, was jetzt da gleich kommen wird. Zuerst einmal, weil ich dich von deiner Seite ein klein bisschen kenne, würde ich dich aber bitten, dich selbst einmal vorzustellen.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Stefan Karlhammer. Ich bin Diplom-Mathematiker und als solcher haften mir ja erste Attribute gleich an. Ein Theoretiker, solche Dinge. Und wenn ich dann aber ergänzend sagen darf, dass ich auch Pokerspieler bin, dann haften mir ganz andere Attribute an, nämlich vielleicht verwegen oder sonst irgendwie exotisch. Und das Ganze sind natürlich zwei Pole, die mich so in meiner öffentlichen Arbeit ausmachen. Zum einen das klare Fundament, die große Ratio des Mathematikers und zum anderen eben die Praxisnähe, der echte Wettkampf, das Bestehen gegen einen Weltmarkt auf den Pokertischen dieser Welt. Und alles dazwischen begleite ich, alles dazwischen glaube ich, eine Ahnung zu haben, beziehungsweise habe seit 20 Jahren bewiesen, dass ich da mitschwimmen darf.
Ja, da kommen wir gleich noch zu einigen Details und ich habe wirklich Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Aber eine muss ich dir stellen, denn wir nehmen heute auf am 7. November. Wir wissen also seit gestern, wer der nächste amerikanische Präsident sein wird. Wusste der Mathematiker und Pokerspieler mit all seiner Kompetenz rund um Wahrscheinlichkeiten, wusste er es vorher? Hast du geahnt, dass Donald Trump der nächste Präsident sein würde?
Also ganz, ganz wichtig ist da jetzt meine Antwort, nämlich, das hättest mich vorher fragen müssen. Im Nachhinein sind doch immer alle so altklug. Und ich hasse nichts mehr als dieses super gescheite Daherreden, wenn die Würfel gefallen sind. Ich bin Prognostiker, ich bin Risikoanalytiker, ich liebe es, fehlbar zu sein. Und jetzt mich im Nachhinein hinzustellen und zu sagen, ich habe es kommen sehen, würde ich niemals machen. Mache ich auch nicht. Verstehe. Es war eine Wahl, es wurde abgestimmt, wir haben jetzt mit dem Ergebnis zu leben. Mein Blick geht wie immer nach vorne. Jetzt schauen wir, dass wir gute Entscheidungen treffen und ich hoffe, dass viele, viele Leute das ähnlich denken und nicht rumlamentieren und hätten doch und wenn und bla, interessiert nicht mehr. Wir haben neue Karten, wir haben neue Entscheidungen, wir können jetzt das Beste daraus machen oder uns irgendwie im längst vergangenen suhlen.
Machen wir auf keinen Fall. Gut, dann lass uns mal einsteigen. Für mich ist es auch deshalb ein besonders spannender Podcast, weil ich, wahrscheinlich hat das tiefenpsychologische Gründe, 6 oder 7 Jahre ziemlich gut war in Mathematik und dann grauenhaft schlecht. Das wird damit zusammenhängen, dass ich in einem bestimmten Alter keine Lust hatte, hohe Hürden zu überspringen. Wahrscheinlich lag es dann doch an den Lehrern. Nee, Mathematik des Risikos. Wie kann, und ich weiß, die Frage klingt sehr allgemein, sagt mir ruhig, wenn sie zu allgemein ist, wie kann ein mathematischer Ansatz helfen, Entscheidungen in einem unsicheren Umfeld zu treffen?
Also ich sehe keinen besseren Ratgeber als die Logik. Also ich meine, die Mathematik wird gemeinhin sehr, sehr gerne mit Rechnen verwechselt. Also Mathematik ist viel, viel weniger dieses Ausführen und Abarbeiten von recht theoretisch konstruierten Aufgaben, wie man sie aus der Schulmathematik kennt. Mathematik, wenn du in der Tiefe verstehen willst, dann ist es eine Sprache mit sehr, sehr viel Ästhetik. Und sie hat etwas Wunderbares, nämlich Neutralität und Generik. Und das sind Dinge, die wir brutal brauchen. Also gerade in Deutschland. Ich meine, was können wir denn? Wir können veredeln, wir können strukturieren, wir können Mehrwerte schaffen auf Basis von Bildung. Und die Sprache dafür ist und bleibt Mathematik. Das sage ich jetzt nicht als Mathematiker, sondern weil es einfach richtig ist. Also sprich, ich kenne mich in keiner einzigen Branche aus. Trotzdem hören mir viele Branchen zu, weil ich Prozesse dahinter verstehe, weil ich klar sagen kann, wie Dinge zusammenhängen. Das bringe ich in eine Richtung und dann sage ich, okay, auf Basis des Inputs, das ich bekommen habe, würde ich jetzt so und so weiterspielen, in Anführungszeichen. Also würde ich eben, um die Poker-Metapher damit reinzubringen, so und so mich verhalten, weil ich diese Entscheidung auf Basis meines jetzigen Wissensstands für besser halte als die gebotenen oder die gegebenen Alternativen. Punkt.
Ist der Zugang für dich zum Pokern, ist der schon früh entstanden? Das heißt, hast du schon während des Studiums oder davor gemerkt, ja, diese Art, diese Herangehensweise, diese Logik, die möchte ich in einem Spiel, welches ja immer noch Unwägbarkeiten mit sich bringt, für den Mathematiker muss es ja dann, der ist ja zwangsläufig gefordert, hier auch zu akzeptieren, dass er alles richtig gemacht hat. Das heißt, alle Entscheidungen waren logisch und richtig und trotzdem ist der Output nicht der gewünschte. Hast du dennoch schon früh gemerkt, dass das für dich, dieser spielerische Charakter, was ist, was dich fasziniert?
Absolut. Also ich hatte einfach das Privileg, in Mathematik sehr, sehr gut zu sein. Wenn du das bist, dann hast du es generell in der Schule relativ leicht. Also die guten Mathematiker werden auch von den Lehrern ganz gern gemocht. Also von allen eigentlich. Also ich hatte eine wirklich relativ leichte Schulzeit. Und gleichzeitig habe ich schon immer gerne Karten gespielt. Ich habe schon immer gerne mich gemessen. Und wenn ich da dann im Laufe der Zeit näher drüber nachgedacht habe, dann habe ich mehr und mehr zu verstehen begonnen, dass ich wahrscheinlich gar nicht so gern Karten spiele, sondern gerne gewinne. Und beim Kartenspielen habe ich es halt gemacht, ja. Also noch lieber als Karten spiele ich Fußball, aber da gewinne ich nicht so oft. Ja, also zumindest nicht so oft, dass ich dafür bezahlt werden würde. Und irgendwelche Dinge musst du so gut können, dass dich die Welt dafür bezahlen will. Und das ist halt nicht, wie ich dem Ball hinterherlaufe, sondern wie ich rechne, wie ich denke. Und das lässt sich auch an Pokertischen recht gut ummünzen.
Hast du dann, wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Wir sind nicht der gleiche Jahrgang. Wie wir gerade festgestellt haben, bin ich 4 oder 5 Jahre älter als du. Das heißt aber, in deiner Studienzeit wird es sowas wie Online-Poker, ja, ich lasse mich zurück überlegen, vielleicht wenn, dann eingeschränkt gegeben haben. Das heißt, Poker hieß dann noch, man sitzt sich völlig real gegenüber am Tisch, so wie das ja teilweise heute auch noch stattfindet. Was waren dann deine ersten Berührungspunkte mit diesem Spiel?
Die allerersten Berührungspunkte waren wahrscheinlich wirklich so Italo-Western, also so Terence Hill, Bud Spencer, ich weiß nicht, also du kennst das schon, klar, aber ich weiß jetzt nicht genau, welches Zielgruppe wir ansprechen und wie bekannt diese, aus meiner Sicht, Legenden noch sind. Und die haben halt, also immer wenn du zu der Zeit jemanden so ein bisschen verwegen, verrucht, auch schlau darstellen wolltest, dann war der halt auch gut im Pokern. Ja, also Terence Hill, der hat da immer alle begeistert, den ganzen Saloon. Und das war schon was ich echt cool fand, so von der ganzen Atmosphäre her. Und ja, je näher ich dann das Spiel selber kennengelernt habe, habe ich halt auch gemerkt, wie sehr ich das mag. Also da bin ich wie in einem Tunnel, da vergeht die Zeit, ich kann mich sehr gut fokussieren. Habe ich übrigens jetzt auch im Laufe meiner Trainerjahre ganz, ganz oft gehört, dass Leute fast schon therapeutischen Zugang zu Poker bekommen haben. Also irgendeine lebensverändernde Situation und Poker verschafft ihnen Ruhe, lenkt sie ab von ihren täglichen Themen und sie kommen in einen Modus rein, wo sie einfach nur im Moment sind. Und wunderbar, wenn einem ein Spiel so etwas geben kann, dass das nicht für jeden zutrifft, ist ganz klar. Also ich zum Beispiel, wenn zur Ruhe kommen will heute, dann gehe ich eine Runde joggen. Das ist für mich sehr gut. Für jemand anderen vielleicht nicht, der sagt, du spinnst, da fange ich ja schwitzen an und komme aus der Puste oder keine Ahnung was. Und ja,
das heißt auch nochmal. Also, ja. Also meine ersten Begegnungen mit Poker waren zu meiner Zivildienstzeit, weil es auch das erste Mal war, dass ich Geld hatte, was ich verspielen konnte. Allerdings im Freundeskreis und das im Wesentlichen Samstagabend, eine Flasche Bourbon, 1,5 Liter Cola, eine Schachtel Zigaretten. Aber so hast du wahrscheinlich dann mit dem Poker nicht begonnen. Obwohl wir, glaube ich, dann an dem Film 4 Fäuste für 1 Halleluja, Halleluja näher dran waren als du. Aber Poker ist dann schon in dem Sinne auch ein Sport, auch in der Herangehensweise. Wenn ich es im Fernsehen sehe, sitzt da zumindest kaum einer, der im Saal raucht und offensichtlich angetrunken ist. Das ist schon was du dann mit klarem Kopf immer gespielt hast, was für dich eine Form des Ausgleichs dargestellt hat.
Also das Gespräch verläuft sehr, sehr schön. Du hast es als erster Poker und Sport in Verbindung gebracht. Normal muss ich immer diesen Ding zuerst machen. Ist das sehr wichtiger und richtiger Gedankengang. Zweitens nimmt sich das Ganze ja nichts. Also sprich, wenn du pokerst im Miteinander, also mit Freunden als Abendgestaltung, wie auch immer, dann muss ja der Wettkampf gar nicht so sehr im vordersten Bereich stehen. Ich mache öfter auch mal ehrenamtlich was und gerade als so diese Flüchtlingsthematik aufkam, da habe ich mal einen Pokerabend für Flüchtlinge gemacht. Und das fand ich super interessant, den Abend. Der bleibt mir bis heute in Erinnerung, weil wir hatten keine gemeinsame Sprache, also auch nicht Englisch. Und wir konnten trotzdem zusammen an einen Tisch kommen, miteinander spielen und lachen. Und da haben die Augen mehr gesprochen als der Mund. Und sowas finde ich wunderbar. Und das ist eine große Kraft von Poker, dass du dieses Spiel trotz all der Härte, und wir werden heute bestimmt noch sehr genau über Top-Entscheidungen, Umgang mit Druck und alles Mögliche sprechen. Aber es hat auch einen sozialen Miteinander-Aspekt, den ich an vielen Stellen auch wirklich herauskehre. Also ich habe den Deutschen Pokersportbund gegründet. Ich bin dem bis letztes Jahr fast über 20 Jahre vorangestanden. Ich habe versucht, für Poker gesellschaftliche Anerkennung zu erzielen, weil das nämlich auch ein Spiel sein kann, was der Enkel mit der Oma spielt und was du in beliebiger Anzahl spielst. Und das ist eine unglaublich starke Kraft. Also Inklusion, Toleranz. Welche Spiele kannst du denn alters-, sprach-, geschlechts- und auch Handicap unabhängig spielen? Das ist brutal dünn da, das Eis. Und Poker erfüllt all diese Dinge, auch weil der Regelsatz so einfach ist. Also kommen wir vielleicht auch noch später drauf. Poker hast du in 2 Minuten gelernt, nach einer halben Stunde meinst, dass du gut bist und wirklich können wirst du es dein Leben lang nicht. Und das ist einfach geil.
Musst du ein guter Mathematiker sein, um guter Pokerspieler zu werden? Oder ist es eine Voraussetzung, die dich dahin bringen kann?
Also, ich glaube, dass viel mehr Leute gute Mathematiker sind, als sie glauben. Weil viele Leute eben so ein ähnliches Stigma mit sich durchs Leben ziehen, wie du es vorher formuliert hast. Dass du da irgendwann mal emotional abgebogen bist und dann verfängt es. Und ich habe es mit so vielen Leuten zu tun, die mit der Grundhaltung dastehen und sagen, Mathematik, das kann ich nicht. Und das ist einfach falsch. Ja, das mit der Mathematik ist nicht so schwer, wie immer getan wird. Ich meine, mir pläsiert es natürlich, also wenn du da immer hohes Ansehen genießt, weil du ein Mathematiker bist. Aber ganz ehrlich, wenn so viele Leute Mathematiker werden wollen würden, wie sie Fußballer wollen werden würden, dann wäre das Leistungsniveau auch höher. Aber ganz oft ist es halt so, dass die Unattraktivität der Mathematik, und das ist ein Riesenfehler, den wir gesellschaftlich machen, dass der dazu führt, dass viele gute Leute gar nicht weiterdenken und gar nicht und halt mit sich verfestigen, Mathematik kann ich nicht. Und diesen Grundsatz behalte ich jetzt mein Leben lang. Ja, jeden Grundsatz, den du über 10 Jahre behältst, der wird zur Wahrheit. Das liegt aber nur daran, dass du dich willkürlich entschieden hast, Mathematik nicht zu können.
Ich könnte fürs Trading 1-2 Dinge nennen. Es gibt auch im Trading im Übrigen sehr, sehr viele, die sich auf als Mathematiker diesem Thema nähern. Natürlich spielt da auch Logik eine Rolle, weil Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen. Ich könnte aber 1-2 Grundvoraussetzungen nennen, von denen ich sage, wenn die nicht gegeben sind, zum Beispiel, ganz, ganz wichtig, es gibt Menschen, denen fällt es wahnsinnig schwer zu verlieren, die Akzeptanz zu verlieren und die dann selbst Prozesse, die nicht mehr optimiert werden können, sagen, das muss doch noch besser gehen, weil ich muss 100% meiner Entscheidung müssen richtig sein, sonst stimmt das System für mich nicht. Und wenn man, mir ist das im Übrigen passiert.
Darf ich da kurz einhaken, bitte?
Ja, bitte.
Weil das ist ganz wichtig.
Ja.
Es gibt ein totales Missverständnis, was eine Entscheidung eigentlich ist. Mhm. Also wir tun ganz oft so, als wären Dinge Entscheidungen, obwohl sie längst entschieden sind. Mhm. Also alles, was ein klares Greenlight oder ein klares Redlight hat nach ausreichender Überlegung, ist keine Entscheidung. Ja, also sobald ich weiß, dass jeder, der mit einigermaßen Verstand gesegnet ist und ein bisschen an Fleiß macht, sowieso immer das Gleiche tut, dann soll ich bitte nicht rumlaufen und sagen, ich habe hier eine Entscheidung. Nee, ich tue es noch so rum, weil es irgendwie emotional gerade spannend ist oder ich mich nicht traue, den Abzug zu drücken oder ich noch irgendwie ein Drama machen will oder keine Ahnung was. Aber unterm Strich ist die Entscheidung längst gefallen. In den allermeisten Sachen. Und die wenigen Dinge, die wirklich zu entscheiden sind, wo ich also wirklich es nicht weiß, egal ob ich jetzt noch 10 Profis anrufe, dann sagt die Hälfte so und die andere Hälfte so. Und egal ob ich mich jetzt noch schlauer mache oder was weiß ich was, es ist außerhalb meiner logischen Greifbarkeit, außerhalb meiner Fähigkeiten. Dann habe ich eine Entscheidung zu treffen. Und das ist etwas, was erstmal Angst macht, weil du sagst, ich habe es nicht unter Kontrolle. Aber wenn du da mal drüber hinaus bist, dann entsteht Freiheit. Weil wenn ich es nicht richtig machen kann, dann kann ich es auch nicht falsch machen. Wie cool ist das denn? Ja? Also ich gehe jeden Tag, stehe ich auf und versuche, mich bestmöglich zu verhalten. In allem. Natürlich gelingt mir das nicht immer. Ist völlig klar. Ich bin ein Mensch und manchmal mache ich Fehler, bewusst, unbewusst, was auch immer was. Aber ein paar Sachen gibt's. Da ist es völlig egal, wie sehr ich mich abstrampel. Ich kann's, ich hab's nicht im Griff. Und dass Fehlbarkeit Leben ist, dass große Chancen nur deshalb existieren, weil eben auch große Risiken da sind, dass ich also, wenn ich irgendwie wirklich erfolgreich sein will, eben auch sterblich bin, das sollte ich doch bitte mal akzeptieren und mich als Mensch so wahrnehmen, wie es halt nun mal ist. Wir tun immer so, und da spielt Digitalisierung wahrscheinlich auch eine Rolle, dass wir immer mehr Null-Fehler-Toleranz haben. Also, dass wir so tun, wenn etwas einmal funktioniert, dann funktioniert es immer. Ja, so ist die Welt aber nicht. Also ich kann nur sagen, okay, heute sehe ich hier und da und diese oder jene Saat. Aber ob die aufgeht, das hat nur bedingt was mit mir zu tun. Es macht natürlich mehr Sinn, auf einem guten Boden zu säen, wie einfach auf einen Stein zu werfen. Ja, da hast natürlich deutlich höhere Chancen. Das ist die Ratio. Aber was weiß denn ich, wie das Wetter ist die Woche, was weiß ich was. Ich kann nochmal nachhelfen und irgendwie mit extra Aufwand eine Gießkanne bringen oder beschatten oder keine Ahnung was. Also wir müssen nicht zu sehr in dem Bild bleiben. Aber die Idee ist einfach, was ich tun kann, tue ich. Aber ob es wirklich klappt, kann und will ich nicht verantworten. Weil sobald ich es nämlich könnte, wäre schon wieder langweilig. Wenn ich wüsste, ob Trump gewinnt, wenn ich wüsste, ob Bayern München gewinnt, ob ich wüsste, ob Ratio Farm Ulm gewinnt, dann schauen wir doch das Spiel nicht mehr an. Ja, dann ist doch das, dann ist doch das Spiel kaputt.
Um hier mal Ratio Farm Ulm ins Spiel zu bringen.
Also, ja, hier.
am Anfang deiner Ausführung hast du gesagt, die Entscheidung steht schon. Steht sie, weil dein Unterbewusstsein eine Entscheidung gefällt hat, oder steht sie, weil die Anzahl der Faktoren sowieso so groß ist, dass es gar nicht meine Entscheidung ist, sondern ich habe nur das Gefühl, ich hätte hier eine ganze Kette von logischen Entscheidungen getroffen und die müssten dazu führen. Also meinst du das, weil vieles eben schon quasi in Stein gemeißelt ist? Oder meinst du, weil ich die Entscheidung eigentlich schon getroffen habe und ich suche nur noch nach einer Bestätigung dafür, guck mal, ich habe es richtig gemacht?
Das ist der Übergang zwischen Ratio und Emotio. Auf den wenigen Kerngebieten, wo ich mich richtig gut auskenne, da weiß ich, dass ich einfach alles schon so oft durch die Mühlen der Ratio gemahlen habe, also gerechnet habe, dass ich emotional aus dem Bauch raus entscheiden darf. Bei allen Sachen, wo ich mich nicht auskenne, akzeptiere ich, dass mein Bauchgefühl wahrscheinlich irgendwie nicht recht viel mehr wert ist wie ein Würfel. Also ich habe jetzt irgendeinen emotionalen Zugang dazu, aber ich kenne mich nicht aus. Das heißt, ich muss und sollte meinem Bauchgefühl hier nicht trauen, sondern ich sollte einfach demütig sein und sagen, Stefan, du kennst dich nicht aus, frag jemanden, der sich auskennt, oder nutz sowas wie den klaren Menschenverstand, also pro, contra, Hebel nach oben, Hebel nach unten, Eintrittswahrscheinlichkeiten nach oben, nach unten und dann sowas wie Erwartungswerte oder auch Varianzbetrachtungen. Also ich verrationalisiere alles, wo ich mich nicht auskenne, weil es aus meiner Sicht, und da haben wir wieder die Mathematik als cool, als Tool, als Sprache der Logik, versuche ich praktisch möglichst viel Struktur in etwas für mich noch nicht Greifbares, Waberartiges hineinzubekommen. Und sobald ich dann weiß, hey, in diesem Gebiet, da ist Norden, in die Richtung wollen wir ungefähr gehen, dann kann ich auch anfangen, kreativ zu werden und mal einen leichten Umweg in die eine Richtung zu gehen, mal einen leichten Umweg in die andere Richtung zu gehen. Aber am Anfang, wenn ich überhaupt nichts weiß, dann sollte ich das akzeptieren und einfach sagen, du hast keine Ahnung. Das ist ein Standpunkt, der ist völlig in Ordnung. Das ist auch was wir dichten uns so gerne immer Kompetenz zu, wo wir gar keine haben. Und also ich finde, dass wir uns da einen unnötigen Druck machen. Also jeder kann ein, zwei Sachen fantastisch. Und auf die sollte er sich konzentrieren. Und darauf darf er auch stolz sein. Und da kann er sich auch auf sich und sein Bauchgefühl verlassen. Aber bei allen anderen Sachen müssen wir doch nicht so tun, als würden wir uns auskennen.
Wir gehen mal davon aus, du, Stefan, sitzt mit 2, 3, 4 anderen Profis mit am Tisch. Ihr habt alle dieselben Fähigkeiten. Ihr seid alle gleich gute Mathematiker. Ihr habt die gleiche Erfahrung. Also eigentlich sitzen da 5 oder 6 Stefans gemeinsam am Tisch. Welche Rolle spielt dann der Faktor Psychologie am Pokertisch?
Die einzige. Das ist so wie Roger Federer gegen Rafael Nadal. Also ist jetzt irgendwie meiner aktuellen Inkompetenz geschuldet. Wahrscheinlich müssten wir jetzt den Spanier, wie heißt der?
Ja, Alcaraz. Aber ich glaube, wir verstehen das Bild. Ja,
ja, ja. Also für mein klassisches Tennisbild ist halt noch Federer. Und damit habe ich auch schon meinen Favoriten genannt. Aber im Endeffekt ist es ja immer so, wenn praktisch qualitativ nicht mehr viel zu unterscheiden ist, dann ist es, bist du auf dem Punkt? Bist du heute bereit, es mehr zu wollen? Bist du heute bereit, den Fokus voll da zu haben? Deswegen wird im Spitzensport immer der Kopf entscheiden, oder die Psychologie entscheiden, das meine ich damit. Ja, also ab einem gewissen Level, da ist nicht mehr wichtig, dass der eine den Ball ein bisschen besser stoppen kann als der andere oder 2 km/h schneller schießen kann als wer anders oder keine Ahnung was. Das nullt sich alles weg, das ist dann nur noch Rauschen. Aber was entscheidend ist, wie du am Platz stehst. Ja, zeigst du deinem Gegner, dass du heute da bist? Und akzeptiert das vielleicht sogar dein Gegner? auf psychologischer Ebene. Also ich meine, wenn zwei laufen, dann läuft immer einer dem anderen hinterher. Und die Rollen, die gilt es zu verteilen. Und das passiert im Kopf. Und dann brichst du auch mal den Gegner auf mentale Art und Weise. Also zu gewinnen ist eine Entscheidung. Und zwar deshalb, weil zu verlieren eine Entscheidung ist. Also sprich, ich kann in komplexen Sachen kann ich nicht entscheiden, dass ich jetzt gewinne, weil ich zum Beispiel vom Glück abhängig bin oder von irgendeinem Gelingen, was ich nicht hundertprozentig im Griff habe. Aber mich selber wegwerfen, das kann ich aktiv machen. Und die Verneinung der Entscheidung, heute zu verlieren, das musst du stabiler machen als dein Gegner. Ja, also du musst praktisch so lange im Spiel bleiben, so lange wettbewerbsfähig sein, so lange eine Champions-Mentalität an den Tag legen, bis dein Gegner sagt, ich glaube, der gibt nicht auf. Wie wäre es denn, wenn ich das mal mache? Ja? Das würde er nicht so aktiv sagen. Aber das ist der eigentliche Kampf auf Top-Ebene, quer durch alle Disziplinen. Können wir sogar einen Sport verlassen.
Wenn du dich an den Tisch setzt, ich habe es hin und wieder nur beobachtet, wird ja insbesondere in den USA, es ist ja auch relativ populär, wird auch übertragen, sehr viel, Weltmeisterschaften, Turniere. Wenn du dich an einen Tisch setzt mit Spielern, die du noch nicht kennst, was man dann von außen sieht, ist, der eine lässt die ganze Zeit sich die Jetons durch die Finger gleiten. Sehr viele tragen trotz ausreichender Lichtverhältnisse eine Sonnenbrille oder haben ein Hoodie auf, also sie haben ihr Gesicht möglichst unkenntlich gemacht. Andere wiederum sitzen da, als ob sie völlig teilnahmslos wären. Das ist natürlich wahrscheinlich alles Teil dieses psychologischen Spiels. Geht es dann darum, möglichst seinen Gegnern überhaupt nicht zu zeigen, was hier vorgeht? Oder ist das eine eigene Stütze zu sagen, wenn ich das mache, dann liest niemand mein Gesicht? Also da steckt ja wahrscheinlich eine Methodik dahinter auf professionellem Level. Und dann wäre meine Frage, hast du sozusagen ja einen Signature-Look oder irgendwas, wo du sagst, wenn ich mich am Pokertisch setze, dann mache ich in der Regel das oder ich habe in der Regel das an? Irgendwas, was wo man sagt, ja, das ist der Karlhammer, der sieht immer so aus beim Pokern.
Nee, also ich halte es sogar für gefährlich, sich im Vorfeld auf eine Rolle festzulegen. Also wenn ich hier vom Pokerspieler einen Quervergleich rüberziehe zur Schauspielerei, dann kann ja jeder eine Rolle sehr, sehr gut, nämlich die eigene Persönlichkeit. Und es gibt Tage, da passt die eigene Persönlichkeit wunderbar in Surrounding. Also ob das jetzt der Pokertisch ist oder das spezielle Meeting oder was weiß ich was, da passt du einfach gerade gut rein. Du darfst dann aber nicht den Fehler machen und sagen, ich bin ein guter Schauspieler. Nee, ich hatte einfach Glück, dass ich gerade auf dieser Galapagos-Insel gelandet bin, wo ich mit meinem besonderen Finkenschnabel gerade funktioniere. Deswegen habe ich überlebt. Nur deswegen. Und hier nicht wieder Luck mit Skill verwechseln, sondern ich habe einfach zufällig die richtige Spezies am richtigen Platz. Das ist eher Luck als Skill. Wenn ich aber ein guter Pokerspieler sein will, dann verstehe ich schnell, welche Rolle dieser Tisch hier und heute braucht. Und die nehme ich dann an. Also sprich, ich setze mich hin und sehe, hey, da ist wahnsinnig viel Neugier am Tisch. Also spiele ich zurückhaltend einen selektiven Spielstil, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich die Leute groß bluffen kann, weil sie eben sehr neugierig sind. Mhm. An einem anderen Tisch setze ich mich hin und die Leute haben überdurchschnittlich viel Angst, weil sie auf keinen Fall ausscheiden möchten oder erstmal ins Spiel kommen möchten, erstmal abwarten oder so. Also wenn die Mode gerade eher so ist, ja, dann kann ich mich aufführen wie ein Hasardeur. Kann ich relativ viel kleine und mittlere Pötte stehlen, obwohl es meine Karten eigentlich nicht hergeben, weil sie gehen ja eh nicht durch die Kasse. Und jetzt habe ich das platt formuliert auf sehr einfache Sachen und auch bezogen auf eine gesamte Modeerscheinung des Tisches. In Wahrheit ist es natürlich noch viel differenzierter, ja. Also Seed 1 zeigt für mich diese oder jene Tendenz. Sieg 2 zeigt für mich diese oder jene Tendenz. Im Laufe des Spiels spiele ich gegen Sieg 1 oder 2 in diesen oder jenen Spielsituationen eher in Nachkasse, eher in Vorkasse, eher aggressiv, eher passiv und so weiter. Und entsprechend passe ich die Auswahl meiner Hände, mit denen ich gegen die spielen möchte, an. Und dann bist halt relativ schnell von einem reinen Kartenspiel, ui, ich habe Ass König, jetzt spiele ich mal, zu einer gesprächsartigen Kommunikation gekommen, wo du einfach sagst, hey, wir haben hier eine Verhandlung. Und was ich da in den Ring werfe, wie ich es in den Ring werfe, hat was mit dem zu tun, den ich gerade was verkaufen will oder eben nicht. Mhm.
Es gibt an der Börse unglaublich viele Studien darüber, wie man mit verschiedenen charttechnischen Analysemethoden den Markt schlagen kann. Und am Ende geht es natürlich immer nur darum, und das reicht auch, das ist für die meisten privaten Anleger schwer zu verstehen, es reicht auch, wenn ich von der Münzwurfwahrscheinlichkeit mich 1 oder 2% nach oben arbeite. Der Rest ist Handwerk und das reicht dann, um ein theoretisch davon sogar seinen Lebensunterhalt zu gestalten.
Das ist eigentlich in jedem effizienten Markt so.
Exakt, also, ja. Und die, wenn man sich Studien in Trendphasen anschaut, dann schaut man, dass bestimmte charttechnische Auswertungen dazu führen können, dass ich meine Wahrscheinlichkeit für einen positiven Trade in dem Fall in Richtung 2/3, also irgendwas zwischen 66% und 70% steigern kann. Das ist dann in bestimmten Marktphasen so. Wenn ich über das Pokern nachdenke, wie viel davon, das, was du alles gerade eben beschrieben hast, also dein Gegenüber zu lesen, das ist ja weit weg von der Mathematik, das ist ja Intuition. Kannst du eine prozentuale Aufteilung, ja, kann eine Einschätzung abgeben, wie viel ist mathematische Analyse, wie viel ist Logik und wie groß ist der Raum der Intuition, die du brauchst, um als Sieger vom Tisch zu gehen?
Kommt auf den Status drauf an, das verschwimmt im Laufe der Zeit beziehungsweise gleitet ineinander über. Also 100% sind ja immer 100% und zu Beginn empfehle ich 100% Kalkül. Je besser du dich dann praktisch abhebst und das Ganze aus einer Vogelperspektive siehst, also wenn ich heute Poker spiele, dann sind die Faktoren, die ein Anfänger zu 100% binden, für mich nahezu 0%. Also ich weiß mit einem kurzen Augenblick genau, welche Hand ich habe, was das in meiner Position, was das im Verhältnis zu meinem Stack, was das im Verhältnis zu den Gegenspielern am Tisch bedeutet. Und ich weiß sofort, wie ein Schachspieler die nächsten 2, 3 Züge, abhängig davon, wie der Gegner reagiert und welche Karten in die Mitte des Tisches kommen. Das alles poppt bei mir sofort auf als Bild, sobald ich dran bin. Folglich brauche ich mich mit diesen ganzen Hard Facts überhaupt nicht mehr beschäftigen. Es gibt ja auch viele relativ simple mathematische Hebel. Also wenn zum Beispiel 1000 in der Mitte des Tisches liegen, im sogenannten Pot, und ich 500 spiele, dann biete ich meinem Gegner ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1, weil er kann die 500 in der Mitte gewinnen, die 1000 in der Mitte, die 500 von mir und muss dafür selber 500 aufbringen. So weit, so klar, glaube ich, egal, ob man Poker spielen kann oder nicht. Also wenn einer was bietet und es ein Third-Party-Money oder Pot-Money gibt, dann entstehen eben Hebel. Würde ich ganzen Pot setzen, also in den 1000er-Pot ein 1000er setzen, dann biete ich ein 2:1-Verhältnis Chance-Risiko, weil der Gegner nur mehr doppelt so viel gewinnen kann und eben nicht mehr dreimal so viel, wie sein Einsatz ist. Entsprechend verändern sich die Break-Even-Points und wann sollte er kaufen, wann nicht und so weiter. Und über solche Sachen kannst du mit Anfängern eine Stunde lang reden. Welche Hebel führen zu welcher Kartenauswahl, zu welchem Käuferverhalten und so weiter. Und dann, je nach Bildungsgrad, musst du auch Zeit darauf verwenden, das klarzumachen, dass es der Mathematik völlig egal ist, ob sie geglaubt wird oder nicht, dass sie immer wirkt. Ja, also das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil du kannst dir manchmal den Mund franzig reden und alles erklären und dann kommt die falsche Karte und wir fangen wieder bei Null an. Mhm. Also die Ergebnisgläubigkeit ist was, was du nie komplett aus den Köpfen rauskriegst. Auch aus meinem Übrigen nicht. Ja? Ich gewinne auch lieber, als dass ich verliere. Aber ich weiß, dass ich das nicht beeinflussen kann. Ich kann nur habe ich schon erklärt. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was war die eigentliche Frage? Kannst du mir die bitte nochmal geben? Weil ich bin jetzt abgeschweift in so ein Detailwissen.
Das war im Prinzip schon die Antwort auf die Frage, wie die Intuition, welche Rolle die Intuition spielt. Und
Genau. Ich habe es da angerissen, dass man eben mit klarer, also meine glasklare Empfehlung, nicht nur für Pokerspieler, sondern überhaupt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Wenn du irgendwo hinkommst, bild dir nicht ein, dass du talentiert bist, bild dir nicht ein, dass du eine gute Intuition hast, hast du nicht. Punkt. Mach deine Arbeit, mach sie nicht nur 100-mal, mach sie 1000-mal, mach sie 10.000-mal. Daraus entsteht Intuition, daraus entsteht Fachwissen, daraus entsteht Expertentum. Und jemand wie ich, der seit fast 30 Jahren pokert und wirklich Millionen von Händen gespielt hat, Zehntausende analysiert hat, in Tausenden von Fachgesprächen war, ich kann sagen, ich mach's aus dem Bauch, ja, weil ich es mir erarbeitet habe. Und genau so wirst du deine Sachen aus dem Bauch machen und hoffentlich nicht alle, also sprich da, wo du dich nicht auskennst, wirst hoffentlich auch wissen, dass das so ist.
Ja, absolut. Also zu wissen, was man nicht kann, ist wahrscheinlich sogar oft im Leben noch wichtiger als...
Häufigere.
Ja, genau, es gibt einfach viel mehr Anlässe, wo man das feststellen darf. Ja. Wenn du den Satz zu Ende führst, Poker ist ein Glücksspiel, aber
es gibt da noch die Zeit.
Ja.
Also sprich, kurzfristig betrachtet ist es ein Glücksspiel, aber wenn du die Odds auf deiner Seite hast, dann muss nur ein bisschen Zeit vergehen und es ist ein 100%iges Geschicklichkeitsspiel. Allereinfachstes Beispiel ist das Werfen eines Würfels. Wenn ich würfle, dann ist es 100% Glück. Wenn ich es aber schaffe, Einsätze damit zu verbinden und ich mache mit dir aus, wir setzen 1 Euro, oder nein, wir setzen 1000 Euro, wollen wir es spektakulär machen. Wir setzen 1000 Euro und ich gewinne, wenn 1, 2, 3, 4 kommt und du gewinnst, wenn 5 oder 6 kommt, dann ist es kein Glücksspiel mehr, sondern ich bin verdammt geschickt, dass ich dich in dieses Geschäft gezogen habe. Ja? Normal mache ich es umgekehrt, nur diesmal habe ich falsch angefangen. Jetzt kannst du aber immer noch mit 2/3 Wahrscheinlichkeit, weil du eben die 5 und 6 auf deiner Seite hast, mit 1/3 Wahrscheinlichkeit kannst du immer noch hier dieses Spiel gewinnen und mir dann nicht nur den Tausender wegnehmen, sondern auch noch eine Nase drehen. So, ja, Stefan, du Mathematiker, du, dir zeige ich's. Ja? Okay, wenn ich jetzt aber neben der positiven Erwartung, die ich ja habe, 2/3 auf einen 2000er Pot ist größer als der Tausender in meiner Tasche, Wenn ich dieser positiven Erwartung aber noch Sicherheitsschranken, nämlich Iteration, Gesetz der großen Zahlen nachschalte und wir spielen nicht einen Würfel um 1000 Euro, sondern, deswegen habe ich 1000 genommen, sondern 1000 Mal werfen wir um 1 Euro, dann ist es schon wahnsinnig unwahrscheinlich, dass du dann noch ungeschoren davon kommst. Und für die Leute, die es halt immer noch nicht glauben wollen, die müssen halt dann 1 Million mal würfeln. Ja, ist eher gute Übung für die Ungläubigen. sollen sie würfeln, bis sie schwarz werden. Das Gesetz der großen Zahlen wird seine Wirkung zeigen. Ich wünsche es jedem, dass er früh überzeugt ist.
Mhm. Einsätze ist ein sehr gutes Stichwort. Ich muss sagen, ich bin zum Trading gekommen, sicherlich mit sehr wenig Wissen, wo hätte ich es auch herhaben sollen, aber ich hatte immer eine große Begeisterung auch gegenüber dem Spielen und dem damals noch, das ist ja dann auch schon über 25 Jahre her, diesem Adrenalinausstoß. Das hat bei mir aber immer nur da funktioniert, das habe ich schon als Kind gemerkt, wenn es um irgendwas geht. Wir haben Gesellschaftsspiele, wo einer der Sieger ist und am Ende ist man eben der Sieger, aber man kriegt nichts dafür, hat mich überhaupt nicht fasziniert. Das heißt, mir kam es, ich brauche einen gewissen Einsatz und das ist später mir auch aufgefallen. Ich habe nicht viele Coachings gemacht, aber der Unterschied zwischen, da nimmt jemand Geld in die Hand oder er spielt quasi um Jetons, also es geht um nichts, der ist immens hoch, weil es auch gerade am Anfang die Entscheidung massiv beeinflusst, ob es wirklich um etwas Substanzielles geht oder ob die, ja, im Trading würde man sagen, das Demokonto, naja, musst du halt auf ein Kreuz auf der rechten Seite machen, war es daneben, oder ein Kreuz auf der linken Seite war richtig. Die Entscheidungen verändern sich in dem Moment, wo es um was geht, sehr, sehr häufig. Und deswegen eine Einschätzung von dir. Es gibt vermutlich Leute, die spielen Poker als Gesellschaftsspiel, einfach um ein bisschen Spaß zu haben. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn du Pokern wirklich lernen willst, glaubst du, das kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt auch ohne Einsätze in der Theorie und brauchst dann aber die Einsätze, also diese Erfahrung zu machen, was macht es mit mir, wenn es um was geht?
Wir leiden da an derselben Krankheit. Ich liebe es auch, wenn es um was geht. Aber ich versuche, das möglichst wenig bei jedem meiner Gesprächspartner zu triggern. Also die Leute, die das Glück haben, dass sie kostenfrei oder kostenarm lernen können, die haben es einfach nur gut. Und es gibt bei vielen Sachen gibt's keinen Weg zurück. Also wenn du dich erstmal an gute Restaurants gewöhnt hast, dann gehst du nicht mehr zu McDonald's. Und wenn du dich erstmal an gute Schuhe gewöhnt hast, dann läufst du nicht mehr in ungedämpften Dingern rum. Und so weiter. So kannst du es mit allen Sachen machen. Und wenn du dich erstmal an gewisse Einsätze beim Poker gewöhnt hast, dann hast du definitiv ein Motivationsproblem bei kleineren. Und deswegen freue ich mich für jeden, der neu zu dem Spiel kommt und noch kostenlos oder kostenarm spielen kann. Und zwar völlig aufrichtig. Also ich will da gar keine Abstriche machen, so ja, mei, sei froh und so. Also das soll nicht verniedlichend klingen, sondern aufrichtig wertschätzend. Ja, also ich sage zu jeder Runde immer, die mich fragen, was ist der beste Einsatz, dann sage ich, das ist der kleinste Einsatz, den jeder in der Runde zu akzeptieren in der Lage ist. Wenn ihr es schafft, kostenfrei zu spielen, dann habt ihr einen super Freundeskreis. Seid glücklich. Sobald da einer drin ist und sagt, mir ist alles egal, jede Hand all in, geht ja um nichts, ist das Spiel kaputt. Da müssen wir um so einen Banausen, also ich färbe es jetzt bewusst in die andere Richtung, also ich drücke jetzt uns beiden eins rein, so einen müssen wir dann disziplinieren, ja? Also würdest du das auch machen, wenn es um was geht, ja? Also wenn der das in der Theorie nicht schafft, die Ernsthaftigkeit zu erhalten zum Wohle der Gruppe, ohne dass es echten Schmerz gibt, nun denn, dann müssen wir eben Schmerz einführen. So entstand der Schmerz.
Ja, sehr gut. Also ich fühle mich wirklich zurückversetzt. Ja, wenn man natürlich als Zivi-Gehalt damals 900 Mark und wenn man um die Einsätze spielt, aber ich denke trotzdem gerne dran zurück. Und wichtig ist ja auch bei Freunden, dass nachdem sie einem Geld abgeknöpft haben oder man ihnen, dass der Freundschaft nichts antut. Also das aber ist vielleicht eher eine vom Spiel unabhängige Erfahrung. Apropos Erfahrung, wenn du das als Lebensphilosophie betrachten würdest? Oder gibt es Lektionen, Fold or Hold, aus dem Pokern, wo du sagst, die bestimmen eigentlich auch meinen Alltag oder die sind in einer Karriere hilfreich?
Absolut. Also ich meine, ich bin ja Diplom-Mathematiker und ich kam aus dem Studium und hatte so eine 100% Mentalität. Also sprich, ich dachte, dass etwas immer erst dann fertig ist, wenn es perfekt ist, in Anführungszeichen. Und das führt halt teilweise zu Ineffizienz, weil wenn du halt, also so ein Pareto zum Beispiel ist dann ein guter Ding, dass du halt mit einem deutlich geringeren Aufwand schon sehr, sehr weit kommen kannst und dich dann irgendwann fragen musst, will ich jetzt den Aufwand verdoppeln, um nochmal 5% rauszuholen? In manchen Sachen ja. Ja, also auf Top-Ebene ist das der einzige Unterschied, den du machen kannst. Aber in vielen Alltagssachen ist es völlig in Ordnung, wenn du einen guten Job machst und dann okay damit bist, dass er nicht perfekt ist und dafür den nächsten guten Job machst. Ja, also ich hab praktisch so Trades gelernt. Ich habe gelernt, zu sagen, hey, das ist hier Praxis, das ist menschlich, da gibt es Fehler, da wird auch mal irrational entschieden. Wenn du jetzt die Entscheidung triffst, dich deswegen aufzuregen und deswegen zwei Manntage verlierst, dann ist das dein Fehler, Stefan, und nicht der von dem anderen. Ja, also das finde ich ist was Wunderbares auch am Poker, dass du auch manchmal unschuldig bestraft wirst. Ja, also nicht, dass ich das gut fände, aber auf der anderen Seite ist halt so die Welt. Ja, also ich gewinne nicht immer nur, weil ich meine, ich hätte es verdient. Da geht dann schon wieder eine neue Tür auf, ob ich es überhaupt verdient habe und so weiter. Aber und umgekehrt werde ich auch nicht immer bestraft, nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Mhm. Und ich will aber, dass mein Input möglichst bewusst stattfindet. Ich will, dass ich sage, ich entscheide mich jetzt für diesen Weg, denn mir fällt kein besserer ein. Hier stehe ich und so entscheide ich. Und dann kommt irgendeine Art von Entscheidung, Entscheidung ist hier schlecht gewählt, also eine Art von Urteil wird dann über mich gefällt und ich stehe da wie der große Strahlemann oder wie der letzte Idiot, weil ich eben verdoppelt habe oder meinen Einsatz komplett verloren habe. Und dann gibt's natürlich diese ganzen Schlaumeier, da schließt sich jetzt der Kreis zu meiner allerersten Antwort. Ja, da gibt's dann so viele Leute, die jetzt, nachdem die Karten gefallen sind, dann wissen sie alle immer, was zu tun ist. Zu dem Zeitpunkt, als ich entschieden habe, war ich ganz allein. Mhm. Und die nächste Entscheidung werde ich wieder alleine treffen, weil mir nämlich da keiner hilft. Das finde ich ist eine wunderbare Lektion fürs Leben, dass du einfach sagst, okay, einer sollte abdrücken. Und es ist gut, wenn es jemand macht, der sich auskennt. Und wenn er dann gewinnt, dann sollte er diese ganze Euphorie nicht annehmen. Also zumindest nicht in seinem wahren Kern, weil er ist es nicht wert. Mhm. Ja, ich habe nicht so geil entschieden, wie jetzt die Leute glauben. Und das Pokerspiel ist nicht so leicht, wie ich es gerade aussehen lasse. Und das gibt mir dann auch die Kraft, an den traurigen Tagen zu sagen, okay, nur weil jetzt jemand mich für einen Idioten hält, deswegen bin ich noch lange kein Idiot. Ja, ich habe genau dasselbe gemacht, wie an dem Tag, an dem mir zugejubelt worden ist. Nur diesmal ist halt eine andere Karte gefallen. Und wenn ich so naiv war, an meine Allmacht zu glauben im Up, da muss ich natürlich auch an meine Ohnmacht glauben im Down. Wenn ich aber die Demut im Sieg habe, dann darf ich auch in der Niederlage mutig bleiben. Und das ist etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin. Weil man mir immer nur meinen Einsatz wegnehmen kann, nicht aber meine Werte.
Also der Gedanke ist großartig, Stefan. Deswegen wäre es eigentlich auch ein perfektes Schlusswort. Ich habe aber eine Frage, die ich unbedingt noch loswerden muss. Deswegen kann ich es nicht als Schlusswort stehen lassen.
Muss ich mich halt noch mal bemühen.
Ja, gib noch mal alles. Ich meine, wenn wir über Nadal sprechen, der ist halt auch den Extrameter gegangen. Der hat das Pareto-Prinzip einfach zur Seite gestoßen und gesagt, für die nächsten 5% muss ich halt hart arbeiten. Aber
so schaut's aus.
Es gibt eine Entscheidung beim Pokern, die wahrscheinlich nicht allzu viele Pendants hat im Leben oder auch in anderen Spielen. Das ist der Moment, wenn du All-In gehst. Ist das für dich eine Entscheidung, die du genauso fällst wie andere Entscheidungen im Pokern auch, einfach weil sie in dem Moment absolut logisch ist? Oder ist bei der umgibt dieses All-In, was ja dann den Moment bestimmt, in dem ich entweder ganz weit oder oft sehr weit nach vorne im Spiel ich mich bringe oder schlicht raus bin, das heißt meine Downside ist maximal in dem Moment, gibt es rund um diese Entscheidung noch etwas Besonderes oder ist es nur eine von vielen, die dann logisch gefällt wird?
Also ohne dich jetzt praktisch darauf festzunageln, dass das die letzte Frage ist, darf ich sagen, dass das eine absolut würdige Schlussfrage ist, weil da zeigen sich auch die Grenzen des Modells. Also als Pokerspieler habe ich halt infinite Leben. Ja, also da bin ich nicht nur eine Katze mit 7 oder 9 Leben, sondern da habe ich beliebig viele Leben. Das heißt, mein All-In als Spieler bedeutet halt einfach nur, zack, Griff zum Portemonnaie, Reinkarnation, ich bin wieder da. Und wenn ich jetzt jemanden helfen will in seinen Entscheidungen im Leben und er sagt, Herr Stefan, du redst dich hier so leicht und sagst, da musst du all in gehen. Wenn das jetzt nicht klappt, verliere ich alles. Ja? dann habe ich da vollkommen Respekt davor. Vollkommen. Also es war ja nicht meine Entscheidung, dass jemand bei einer wichtigen Sache jemanden mit Hang zur Mathematik und dem Pokersport gefragt hat. Ich kann ihm sagen, was in dieser Welt gut ist. Und dass wir hier dann immer noch von scheußlichsten 40 oder 30 oder seien es auch nur 5% Sterblichkeit reden, ist schrecklich. Aber ich kann es nicht ändern. Wenn jemand kommt und sagt, hey, so schaut's bei mir aus, soll ich dies tun oder jenes tun? Und es ist jetzt wichtig. Dann werde ich immer sagen, nimm lieber die 60% als die 40%. Nimm lieber die 80% als die 20%. Und wenn dir das nicht passt, dann überleg dir mal, wie es wäre, wenn du die 20% nehmen würdest. Ja? Also hast du Angst vor 20% Sterblichkeit oder hast du Angst vor 80% Sterblichkeit? Ja? Also wenn du tatsächlich in der Situation bist, dass du jetzt sagen musst, hü oder hot, dann bist du darum nicht zu beneiden. Aber nimm das, was öfter durchkommt. Und dann viel Glück. Also so ist es halt.
Ja.
Und deswegen sollten wir Leute, die echte Entscheidungen zu treffen haben, sei es in der Politik, sei es in der Wirtschaft, sei es im Sport, wir sollten da einen Respekt davor haben. Und wir sollten wir sollten wieder mehr dazu zurückkommen, dass schlechte Entscheidungen auch Konsequenzen haben. Also wenn jemand für ein Unternehmen eine Entscheidung trifft und der weitere Werdegang des Unternehmens davon abhängt, dann darf der gerne viel verdienen, weil der hat auch wirklich was zu verantworten. Da wir aber in unserer Gesellschaft immer mehr Leute einfach nur gut bezahlen, obwohl sie gar nichts verantworten, sondern sich einfach nur hinhocken und sagen, wenn es gut läuft, lasse ich mich feiern, wenn nicht, zahlt die Versicherung. Ja, warum verdient so jemand dann mehr wie ein Arbeiter? Ja, ich respektiere Verantwortung. Ich respektiere nicht einen Knopf drücken ohne Konsequenzen.
Perfekt. Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Es war sehr gut investierte Zeit, auch wenn die Podcast-Folge heute in etwa doppelt so lang ist wie meine regulären Folgen. Aber ich hätte noch deutlich mehr Fragen stellen können. Ich bin mir auch sicher, es wird Nachfragen geben. Und deswegen an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr direkt den Stefan etwas fragen möchtet, hier in den Shownotes findet ihr seine Kontaktdaten, seine Seite. Ich danke dir ganz herzlich. Es war für mich ein sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung und ja, also vielen, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß und Freude gemacht.
Danke dir. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhörten. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.